Annalena Baerbock möchte die nächste Kanzlerin Deutschlands werden. Ob sie es wird oder ihre Konkurrenten von CDU oder SPD, das wissen wir in gut 3 Monaten. Über ihre Pläne für Deutschland, die Außenpolitik und das Wechselbad der Gefühle seit ihrer Nominierung, darüber sprechen wir jetzt mit der Kanzlerkandidatin von Bündnis 90 Die Grünen. Herzlich willkommen zu Phoenix Persönlich. Herzlich willkommen, Annalena Baerbock.
Hallo, schönen guten Tag.
Die Bundestagswahl ist ja für die meisten Menschen noch gar nicht so sehr im Fokus. Für die meisten geht es jetzt erstmal nach den ganzen Corona-Einschränkungen darum, das Leben zu genießen, mal wieder Freunde zu treffen, ins Restaurant zu gehen oder auch einen Urlaub zu starten. Wie ist das bei Ihnen? Können Sie das auch ein Stück weit genießen oder bleibt dafür gar keine Zeit?
Ja, der Wahlkampf, der kommt so langsam in seinen Schwung. Aber natürlich ist es bei mir auch so, gerade mit Blick auf Schulen, die jetzt wieder richtig geöffnet sind. Bei uns gab es jetzt gerade die Nachricht, dass in den Grundschulen keine Masken mehr getragen werden müssen. Und das war ja auch bei mir zu Hause ein großer Jubel. Das heißt, diese Glücksmomente, dass die Pandemie jetzt langsam wirklich in den Griff genommen wird und immer mehr Menschen geimpft werden, das ist natürlich was, was mich in diesen Zeiten auch stark bewegt und auch sehr freut.
Und wie wollen Sie es schaffen, die Menschen, die jetzt ja wirklich gerade genießen wollen, für Politik zu begeistern? Der Schub nach dem Parteitag, der blieb ja so ein wenig aus, der von Ihnen wahrscheinlich ersehnte Schub.
Ja, der Parteitag ist jetzt erst 2, 3 Tage her. Und natürlich ist es so, bei all dem Verzicht, den wir ja alle in diesem letzten Jahr haben, wo sich, glaube ich, auch viele gefragt haben, was verändert sich jetzt, wenn wir endlich wieder unsere Freiheiten zurückhaben, dass ich sehr, sehr viele Menschen getroffen habe, die sehr viel auch darüber nachgedacht haben, ich selber auch, was können wir eigentlich in Zukunft besser machen? Und jetzt gerade, weil man noch mal ein bisschen neu sortieren kann, bei vielen schon der Wunsch da ist, lass doch in Zukunft unsere Gesellschaft, unser Land gemeinsam besser bauen. Und viele spüren ja, gerade auch in den Situationen vor Ort, in Kitas, in Schulen, in Gesundheitseinrichtungen, die Pflegekräfte, mit ein bisschen mehr Mut, mit ein bisschen mehr Hilfestellung von der Politik könnten so viele Dinge in Zukunft einfach einfacher sein. Und das ist mein Anspruch auch für die nächste Bundesregierung, es in Zukunft besser zu machen.
Sie haben ja in dieser Zeit, in der Corona-Krise, Zeit gefunden, ein Buch zu verfassen mit dem Titel Jetzt. Warum braucht es dieses Buch jetzt noch neben dem Wahlprogramm? Ist das sozusagen Ihr Weg, um den Menschen draußen zu zeigen, die Grünen sind aus Ihrer Sicht eine Partei der Mitte?
Nee, das Buch ist vor allen Dingen im Winter, im Corona-Winter entstanden. Ich habe immer wieder, wurde ich auch gefragt, wollen Sie nicht mal ein Buch schreiben? Ich habe gesagt, nee, das ist jetzt wirklich das Letzte, was ich machen will. Und durch diese Corona-Pandemie, gerade diesen Winter-Lockdown, den wir hatten, war ich natürlich auch viel zu Hause, habe viel von zu Hause gearbeitet und auch erstmalig so viele Nächte zu Hause verbracht und habe da vieles nochmal selbst für mich reflektiert. Was können wir eigentlich in Zukunft als Gesellschaft verändern? Was bringe ich persönlich mit ein? Das war auch noch deutlich davor, dass wir entschieden haben, eine Kanzlerkandidatin und auch mich als Person aufzustellen. Und deswegen habe ich in diesem Buch für mich auch nochmal selber so zusammengeschrieben, was treibt mich an, gerade auch so, wie ich in meiner Jugend auf dem Dorf geprägt worden bin. Was bedeutet auch zum Beispiel Sport für mich, was ich viel gemacht habe für den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Und auf der anderen Seite viel auch nochmal an der Analyse dann, was können wir in Zukunft besser machen, wie können wir unser Land, wo Klimaschutz eine unserer größten Herausforderungen ist, so zu Klimaneutralität führen, dass alle mitgenommen werden und vor allen Dingen die Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit, die ich so in den letzten 8 Jahren meiner Politikzeit als Bundestagsabgeordnete getroffen habe, wirklich alle Menschen im Blick haben. Und das, diese ganzen Puzzlestücke sind in diesem Buch wiederzufinden und passt jetzt in diesem Moment, glaube ich, ganz gut.
Was treibt Sie denn an, das Amt der Bundeskanzlerin anzustreben?
Das Gefühl, dass so viel Gutes in diesem Land steckt, dass Menschen sich aufgemacht haben, nicht nur in diesem Corona-Jahr selber zu sagen, komm, wir schaffen das, in unserer Gesundheitsregion vor Ort, auch auf dem Land dafür zu sorgen, dass wir nach wie vor eine gute medizinische Versorgung haben, sondern auch in den Jahren davor, dass sich Unternehmen den Kopf darüber zerbrochen haben, als Tüftler, als Ingenieure, wie schaffen wir es in Zukunft, weiter Produktivität, Arbeitsplätze zu sichern und trotzdem die Klimakrise in den Griff zu bekommen. So viele junge Menschen, die sagen, hey, wir sind dabei, in Zukunft unser Land zu gestalten, aber ihr Erwachsene müsst auch uns dafür eine Chance geben. Und all dieses Positive, was in unserem Land steckt, das will ich dafür nutzen, es in Zukunft auch politisch besser zu machen und sich nicht immer so durchzuwursteln, wie wir das in den letzten Jahren gemacht haben. Und wenn es gar nicht mehr anders geht, die Weichen neu zu stellen, sondern wirklich vorausschauend zu sagen, Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit, Kinder und Jugendliche in den Mittelpunkt und das gemeinsam in Europa, das ist das, was mich antreibt.
Auf die einzelnen Punkte kommen wir gleich noch. Mir ist beim Lesen des Buches aufgefallen, dass es wirklich sehr sorgfältig austariert ist zwischen den verschiedenen Politikbereichen, immer auch mit etwas Persönlichen von Ihnen und doch sehr sorgfältig abgewogen ist, dass wirklich alle, ja, oder dass möglichst viele Wählergruppen natürlich auch sich angesprochen fühlen. Wenn man das Buch so liest, dann versteht man eigentlich noch weniger, wie es zu den Ungenauigkeiten bei Ihrem Lebenslauf kommen konnte. Jetzt mit ein bisschen Abstand, wie erklären Sie sich das?
Dass ich gerade in den letzten Monaten sehr darauf fokussiert war, gemeinsam auch mit meiner Partei, weil wir in diesen Wahlkampf starten, wo es so groß um Zukunftsfragen geht, um große inhaltliche Fragen, dass wir mit dem ganzen Kopf und allem, was wir hatten, mit unseren Kräften darauf waren, gerade in unserem Wahlprogramm sehr genau zu sagen, wie können wir wirklich Dinge besser machen, nicht nur ferne Ziele, sondern wie geht das? Und dann bei der Frage mit Blick auf jetzt meinen Lebenslauf, da nicht nochmal genau hingeschaut haben und zu sagen, Mensch, gucken wir nochmal, dass das wirklich alles klar und verständlich ist, sondern Dinge ein bisschen zu komprimiert waren und deswegen missverständlich.
Einige vermissen ja in dem Buch noch mehr Persönliches und vielleicht auch mehr noch zu ihren persönlichen Karriereschritten. Warum haben Sie sich entschieden, das nicht ins Buch so einfließen zu lassen?
Weil ich es langweilig gefunden hätte, jetzt meine Karriereschritte da reinzubauen, sondern mir geht es darum, deutlich zu machen, Politik, so wie ich sie jedenfalls verstehe, muss immer von den Menschen herausgedacht werden. Und die Menschen sind zum Glück total unterschiedlich. Und deswegen, was Sie angesprochen haben, ja, beschreibe ich sehr deutlich, wie ich es auch erlebt habe, auf dem Dorf groß zu werden, wo es eben keinen Bahnanschluss gab, wo ich selber dann als Schülerin meinen Führerschein in den USA gemacht hatte, danach mit dem Auto fahren konnte bei uns, was mir erst ermöglicht hat, zum Beispiel in der Bäckerei nebenbei zu jobben, weil ich da sonst morgens gar nicht hingekommen wäre. Und dass es jetzt auch was anderes ist, wenn man über Klimaneutralität spricht, ob das für jemanden ist, der in der Kohle beschäftigt ist, bedeutet das natürlich was anderes, als in einer Großstadt zu leben. Und das deutlich zu machen, dass für mich Politik immer von den Menschen gedacht werden muss und es nicht nur diese eine Schablone gibt und so funktioniert alles, sondern man immer auch abwägen muss. Das war mir wichtig und ehrlich gesagt, mit 40 eine Autobiografie zu schreiben über mein Leben, das ist nicht so mein Ding. Ich habe schon vor, noch ein paar Jahre weiterzuleben und weiterzumachen.
Denken Sie, dass Vertrauen wirklich verloren gegangen ist durch die Ungenauigkeiten?
Es ist natürlich zentral, dass wenn man groß sagt, wir wollen Dinge verändern, dass die Menschen sehen, dass man sich den Kopf zerbricht. Und deswegen hat mich das selber sehr geschmerzt, dass gerade weil ich jemand bin, der immer sehr genau hinguckt, an dem Punkt es zu so einem Missverständnis gekommen ist, weil ich da eigentlich sehr deutlich machen wollte, zu welchen Vereinen und Initiativen gibt es Verbindungen durch diese lange Darstellung unter Mitgliedschaften, aber nicht klar geworden ist, dass ich nicht allen irgendwie eine Rolle spiele, sondern es ging gar nicht darum, irgendwas größer zu machen, sondern eher sehr transparent aufzuzeigen, bei welchem Verein fördere ich, bei welchem Verein bin ich Mitglied. Und dass da ein bisschen Verunsicherung entstanden ist, das kann ich gut nachvollziehen. Und deswegen habe ich auch so deutlich gesagt, das korrigiere ich. Diese Missverständnisse will ich so nicht stehen lassen.
Auf dem Parteitag, Sie haben ihn eben schon mal angesprochen, da wirken Sie ja noch recht angespannt und man konnte dann nach der Rede ja auch erleben, dass Sie sich so über sich selbst geärgert haben. Würden Sie sagen, das Fluchen ist menschlich oder nicht kanzlerinnengemäß?
Also deswegen mache ich jetzt immer die Mikros aus, wenn ich das Studio verlasse. Zum einen ist es, glaube ich, auch ein Ausdruck dessen, was Robert Habeck und mich in den letzten Jahren ausgezeichnet haben. Wir haben echt ein enges Verhältnis miteinander und wenn einer redet, kommt der andere gleich dazu. Man denkt so, Mensch, an der einen Stelle musste ich nochmal ansetzen. Das hat mich dann geärgert, dass ich da nochmal ansetzen kann. Aber ich habe Politik immer so gemacht, dass es für mich nicht ein Sprechroboter ist und dass ich sage, okay, jetzt gar keinen Fehler machen, weil ich glaube, wenn man nur immer die Schere im Kopf hat, man darf nur 100% vorgefertigte Sätze sagen, dann ist das nicht nur unauthentisch, sondern das ist auch was, wo mir dann wirklich die menschliche Nähe fehlt. Und Politik,
das heißt, mit dem für sich in Anspruch nehmen, auch sollten Sie Kanzlerin werden, auch weiter zu fluchen.
Ja, natürlich nicht solche Kraftausdrücke oder das im Hinterzimmer, aber für mich ist Politik eben nicht nur eine Entscheidung vom Kopf, sondern auch vom Herzen. Und gerade weil man gerade auch in der Funktion als Kanzlerin oder als Regierungsmitglied so harte Entscheidungen in manchen Situationen treffen muss, bedeutet das für mich zugleich, dass man immer eine menschliche Politik und Empathie sich bewahren muss, weil ich glaube, ansonsten agiert man rein nach Zahlen und Berichten und eben nicht aus dem Gesichtspunkt, was bedeutet das eigentlich für unterschiedliche Menschen in unserem Land oder auch auf unserer Welt. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch einen großen Teil zur Flüchtlingspolitik mit in diesem Buch drin. Weil auch dort wird ja immer so ein bisschen bei den Grünen gefragt, ja, aber ihr seid doch nicht Mutter Teresa, warum zerbrecht ihr euch so den Kopf? Und für mich macht es aber einen Unterschied, wenn ich sage, wie können wir die Situation an den Außengrenzen Europas lösen? Wie können wir dafür sorgen, dass die Werte Europas nicht mit Füßen getreten werden? Dass ich schon genau hinschaue und nicht irgendwie Zahlen sage, so und so viele Menschen sind im Mittelmeer gestorben, sondern man sich immer vergegenwärtigt, da sind Mütter, da sind Väter, da sind Kinder, die bei ihrer Suche auf Schutz, auf Flucht dann ertrinken. Und ich glaube, dann macht man auch eine andere Politik.
Wie genau sähe denn diese Politik aus? Bleiben wir vielleicht bei dem Beispiel Migration gerade.
Dass man eben nicht aus dem fernen Berlin allein heraus entscheidet, sondern das ist ja eine komplexe Situation. Wir werden als Europäische Union die Lage an den Außengrenzen natürlich nur mit Griechenland und den Ländern, wo viele Geflüchtete ankommen, gemeinsam lösen können. Und das bedeutet eben vor Ort gemeinsam mit der griechischen Regierung zu schauen, wie kommen wir zu schnellen Verfahren? Wie schaffen es wir, dass wir gerade die Situation, die wir auf den Inseln in Lesbos haben, dass Familien seit Monaten in Zelten hausen müssen, wo sie im Winter die Kinder im kleinen Bettchen sozusagen am Zeltdach aufgehangen haben, also im Bett natürlich, damit nicht der nasse Boden das Baby komplett gleich krank gemacht hat. Also, dass wir uns vergegenwärtigen, auch wir können unseren Anteil leisten, zum Beispiel, das heißt, indem wir Menschen evakuieren und feste Kontingente.
Genau. Mhm. Und wie wollen Sie das schaffen, dass Europa sich darauf einlässt, feste Kontingente, das müsste ja dann sozusagen europäisch getragen werden. Wie wollen Sie das schaffen?
Indem man wegkommt von der Haltung, die jahrelang die deutsche Bundesregierung vor sich hergetragen hat. Wir schaffen das nur, wenn es alle gemeinsam machen, alle 27 Mitgliedstaaten. Wir haben ja in den letzten Jahren erlebt, dass gerade bei der Flüchtlingspolitik es etliche Länder gibt, die sagen, wir machen da nicht mit. Und da muss man sich entscheiden, was will man für eine Politik machen? Sich hinter dem Letzten zu verstecken? Ich glaube, dann kommt Europa nicht voran. Dann hätten wir auch den Euro in Europa nicht gehabt. Dann hätten wir die Freizügigkeit, dass es keine Grenzen mehr gibt, nicht gehabt. Weil auch da sind immer einige Staaten vorangegangen und haben gesagt, wir machen das jetzt, wir bauen Europa weiter. Und das gilt für mich auch in der Flüchtlingspolitik, zu sagen, dann gehen die Staaten jetzt voran, die gemeinsam Humanität und geordnete Strukturen in der Flüchtlingspolitik wollen. Und das heißt dann, klare, feste Kontingente vereinbaren, die dann auch einhalten.
Die Länder, die nicht mitmachen, sind fein raus. Oder was würden Sie mit den Ländern?
Nee, da gibt es auch sogar einen Vorschlag, da ist die Debatte ja auch weiter schon eigentlich in Europa, im Europäischen Parlament auf dem Tisch, dass gesagt wird, die Länder, die dann auch feste Zusagen machen, Menschen aufnehmen oder auch Regionen. Wir haben ja auch in einigen Ländern, gerade in Osteuropa, Städte, die sagen, wir würden Geflüchtete aufnehmen, selbst wenn unsere Regierung das nicht will. Die bekommen dann aus einem europäischen Fonds zusätzliche Gelder. Das heißt, sie werden für ihre Unterstützung belohnt. Und die Länder, die natürlich nicht mitmachen, bekommen diese Gelder dann entsprechend nicht.
Machen wir einen Cut und gehen zur Innenpolitik. Sie sagen in Ihrem Buch, Sie möchten das Land verändern, Sie möchten das Wirtschaftssystem reformieren und eine sozial-ökologische Marktwirtschaft etablieren. Was heißt das ganz konkret für Deutschland?
Dass wir Klimaschutz, dass wir eine starke Wirtschaft und vor allen Dingen soziale Gerechtigkeit zusammendenken. Wir haben ja gerade eine soziale Marktwirtschaft, wo vor allen Dingen in den 60er, 70er Jahren auch hart für Arbeitnehmerinnenrechte gekämpft wurde, wo Fragen mit Tarifvereinbarungen jetzt in den letzten Jahren endlich auch ein gesetzlicher Mindestlohn geregelt wurde, weil deutlich gemacht wurde, wir wollen unseren Wohlstand nicht darauf sichern, dass Beschäftigte ausgebeutet werden, sondern es gibt soziale Standards. Und die sozial-ökologische Marktwirtschaft bedeutet für mich, die ökologische Komponente mit dazuzunehmen und deutlich zu machen, der Wohlstand dieses Landes sollte in Zukunft auf klimaneutralen Produkten basieren. Das heißt, dass das auch in alle Produktionsprozesse mit berücksichtigt wird, so wie soziale und Arbeitnehmerrechte bisher in großen Teilen schon sind. Das auch für ökologische Fragen, zum Beispiel, dass Produkte, die sehr viel CO2 verbrauchen, dann auch teurer sind. Und derzeit ist leider ja das Gegenteil der Fall, nicht nur bei Stahl, sondern zum Beispiel auch bei Fleisch. Das, was aus einer Massentierhaltungsanlage kommt, was eigentlich am ungesündesten ist, wo viele Medikamente auch drin stecken, das ist dann das günstigste. Und dieses Prinzip müssen wir umdrehen und die Frage von Klimaschutz, einer starken Wirtschaft und sozialen Rechten miteinander versöhnen.
Aber wie wollen Sie genau das schaffen? Weil das ist ja die Frage, wenn die Produkte teurer werden, für wen wird sich das wie auswirken? Für wen wird es teurer?
Ja, es geht nicht nur um teurer, sondern wir haben auf der anderen Seite derzeit ja das System, dass wir mit öffentlichen Geldern, also mit Steuergeldern, sogenannte umweltschädliche Subventionen haben. Das heißt, fossile Produkte, die werden noch bezuschusst. Nehmen wir den Flugverkehr, wo gerne uns Grünen mir auch das Wort im Mund umgedreht würde. Wenn ich sage, wir brauchen endlich Gerechtigkeit zwischen Flugpreisen und der Schiene, heißt das zuallererst, dass die Steuerbefreiung für Kerosin, die derzeit alle Steuerzahler bezahlen, obwohl manche gar nicht fliegen, dass die aufgehoben wird. Und das genauso, wie wir eine Mineralölsteuer auch beim Autofahren haben, beim Fliegen eben dieser Steuererlass, den es derzeit gibt, zurückgenommen wird. Aber die Bepreisung ist nur ein Punkt und das ist nicht der zentrale, sondern es ist ein Dreiklang für mich. Zugleich müssen wir die Prozesse, zum Beispiel bei Stahl, bei Aluminium, also Grundstoffindustrie, die viele, viele Arbeitsplätze auch hier sichert, die müssen wir unterstützen bei dem Umstieg auf Klimaneutralität. Dafür schlage ich einen Industriepakt vor, wo der Staat Unterstützung gibt. Und wenn die Produkte dann wettbewerbsfähig sind, dann zahlen die Unternehmen das an den Staat zurück. Und der dritte Punkt ist klare Regeln, also Ordnungsrecht zu sagen, was darf es in Zukunft dann auf dem Markt nur noch geben. Unser Vorschlag zum Beispiel ab 2030, dass neue Autos, nicht alte oder gebrauchte, sondern neue Autos, die neu auf dem Markt zugelassen werden, dass die dann in Zukunft sauber und emissionsfrei sein müssen.
Sie haben jetzt eben schon mal den Pakt für die Industrie angesprochen. Das andere sind die Verbraucher, die bei einer höheren CO2-Bepreisung natürlich erstmal mehr zahlen müssen. Und das ist ja eine Sorge, die viele umtreibt. Sie haben dafür das Energiegeld in Ihrem Programm. Vielleicht erläutern Sie das noch mal so, wie Sie sich das vorstellen, wie Sie das umsetzen wollen.
Und ich kann total verstehen, dass das viele besorgt, weil erstmal auch auf die Frage, soll es teurer werden? Nein, soll es nicht. Und ich glaube, es muss gerechter werden, dass die Produkte, die hergestellt werden, die am Ende allen schaden, dass da auch deutlich wird, die haben einen höheren Preis. Und wir werden eine Übergangssituation haben, weil eben klimaneutrale Produkte, zum Beispiel Elektroautos, noch einen anderen Preis haben als bisher Verbrennungsmotoren, dass wir in dieser Übergangsphase gerade diejenigen, die wenig Geld haben, unterstützen. Das eine ist, wenn durch den CO2-Preis das Benzin teurer werden wird, dass wir ein Energiegeld, was Sie angesprochen haben, also all das, was durch den CO2-Preis reinkommt, bekommt der Staat und zahlt das pro Kopf zurück. Das heißt, jeder würde dann 75 Euro zurückbekommen und zwar pro Kopf. Das ist mir sehr wichtig. Das heißt, bei einer Familie, wenn man zwei Kinder hat, ein Ehepaar ist, dann kriegt man das viermal zurück. Das heißt, Familien werden hier besonders entlastet. Und es ist nicht so, wie es bisher ist, was CDU und SPD ja vorschlagen, allein das über die Pendlerpauschale zu lösen.
Warum ist das aus Ihrer Sicht keine gute Idee, das über die Pendlerpauschale zu lösen?
Weil all diese Sonderabschreibungen, die wir dann haben bei der Steuer, wenn ich ein hohes Einkommen habe, kann ich auch viel abschreiben. Wenn ich ein niedriges Einkommen habe, dann kann ich auch nicht so viel abschreiben. Und das vergrößert dann die Schere der Ungleichheit eher, als dass sie verringert. Und bei unserem Energiegeld pro Kopf kriegt jeder gleich viel zurück. Und Menschen, die weniger Einkommen haben, wohnen meistens auch in kleineren Wohnungen, verbrauchen also auch weniger und kriegen deswegen mehr Geld zurück als diejenigen, die auf 300 Quadratmeter leben und dafür einen viel höheren Energieverbrauch haben.
Aber ist es nicht schwer, in dieses Konstrukt eine Gerechtigkeit reinzubekommen? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, es gibt eine Familie, die hat die Möglichkeit, schon jetzt sehr umzusatteln, auf ein E-Auto zu gehen, auf ein neues, vielleicht eine neue Heizung schon einzubauen. Diese Menschen sind doch dann im Vorteil, weil sie haben effektiv keine höheren Preise bekommen, aber trotzdem das Energiegeld. Wohnt nicht auch in dem Energiegeld wieder eine eigene Form von Ungerechtigkeit?
Deswegen ist das auch nicht unser alleiniger Punkt, sondern was für mich noch wichtig ist, ist gerade bei dem Umstieg, also sei es zum Beispiel, man tauscht seine Ölheizung auf, dass wir hier eine Förderung reinnehmen, was bisher nicht der Fall ist, dass auch wieder einkommensabhängig Menschen, die wenig Einkommen haben, eine höhere Förderung bekommen beim Umstieg, sei es bei der Ölheizung oder sei es auch beim Elektroauto. In Österreich gibt es eine grüne Umweltministerin, die hat das zum Beispiel genau so gerade gemacht. Und so stelle ich mir die Förderung auch in Zukunft vor, weil jemand, der sich für 50 50.000 Euro ein E-Auto kauft, der braucht dann im Zweifel nicht noch eine Förderung von 5.000 Euro. Jemand, der sich ein kleines Auto kauft, auch zum Beispiel gebrauchte E-Autos, die kommen ja langsam, aber sie kommen auch an den Markt. Da machen 5.000 Euro natürlich einen sehr großen Unterschied.
Aber es klingt auch jetzt dann nach viel Verwaltungsaufwand. Also es wird eine Menge zu berücksichtigen sein. Wenn ich das so bei Ihnen richtig verstanden habe, wollen Sie aber gleichzeitig ja auch gegen zu viel Bürokratie sich einsetzen und da eher Bürokratie abbauen. Das klingt, was Sie jetzt gerade so vorgeschlagen haben, aber natürlich auch wirklich nach einer Menge Aufwand für die Behörden.
Ja, beim Energiegeld, das gibt es auch in unterschiedlichen Ländern dieser Welt, wo das schon eingeführt wurde. Das ist jetzt keine allein grüne deutsche Erfindung, sondern es gibt schon in anderen Ländern, da gibt es unterschiedliche Methoden, wie man das auszahlen kann. Ein anderer Punkt ist mit Blick auf die Stromkosten. Die können wir senken, indem wir die EEG-Umlage reduzieren. Das kann ganz einfach funktionieren. Das ist kein großer Bürokratieaufwand. Aber was mir wichtig ist, weil Klimaschutz gerade jetzt in so einem politischen Wahlkampf dann gerne doch wieder konfrontativ gefahren wird. Die Frage, was sind die Alternativen? Und wenn man sich vielleicht auch nochmal das Corona-Jahr angeschaut hat, gerade auch mit Blick auf den Autoverkehr. Das Gute, was wir ja schaffen, gerade wenn wir mit Blick auf Autos umsteigen, ist es, dass es nicht nur um CO2-Ausstoß geht, sondern die Autos auch leiser werden. Die Geräuschkulisse, die wir in Großstädten haben. Wenn wir den öffentlichen Nahverkehr ausbauen und wahnsinnig viele Leute wollen gerne pendeln, die wollen, dass ihr Bahnhof, der mal stillgelegt wurde, wieder reaktiviert wird, dass wir Menschen somit auch Freiheit zurückzugeben. Und in jeder neuen Erfindung steckt ja auch immer was Neueres, Besseres, was wir gemeinsam als Produkte und Gesellschaft erreichen können.
Sie haben eben schon angedeutet, dass Sie die Familien besonders in den Blick nehmen wollen. Und in Ihrem Programm, aber auch natürlich im Buch, führen Sie aus, dass Sie gerade für Familien mit Hartz IV mehr tun möchten, den Regelsatz anheben wollen, mittelfristig das überwinden wollen und auch den Mindestlohn anheben wollen auf 12 Euro. Da stellt sich natürlich automatisch die Frage, wie wird das Ganze finanziert? Vermögenssteuer und Erhöhung des Spitzensteuersatzes oder wie sieht es aus?
Vielleicht bevor wir zu der Frage, wie wird es finanziert, kommen, einmal grundsätzlich, weil das mich wirklich umtreibt. Politik geht auch darum, wo setzt man Prioritäten in einer Gesellschaft? Und bei uns wurde jahrzehntelang auf Kinder, auf Familien, die liefen so nebenbei. Es gab sogar mal einen Bundeskanzler, der hat Familien und Kinder als Gedöns abgetan, als er über seine zuständige Ministerin oder das Ministerium sprach. Und das sehe ich halt komplett anders. Nicht nur, dass Kinder, dass Jugendliche die Zukunft unseres Landes sind, das sind die zukünftigen Demokratinnen und Demokraten, sondern Kinder haben eben auch eigene Rechte. Und wir haben ja in der Corona-Situation gesehen, was passiert, wenn man immer so denkt, das läuft so nebenbei. Dann wird am Anfang so einer Pandemie über Baumärkte und Fußballstadien gesprochen, aber nicht, was es mit Kindern eigentlich macht und damit auch mit den Familien und mit den Eltern, wenn Schulen und Kitas einfach geschlossen werden. Und man so sagt, das kann ja schon zu Hause laufen. Und das, was ich selber erlebt habe, aber bei so vielen Menschen mitbekommen habe, was das mit Kindergartenkindern macht, wenn sie keine sozialen Kontakte haben, was es mit Grundschülern macht, wenn sie über Monate nicht wirklich gemeinsam lernen können.
Das heißt, Sie hätten Schulen und Kindergärten schneller wieder geöffnet?
Na, ich hätte vor allen Dingen volle Priorität darauf gelegt, mit Blick auf die Maßnahmen, was muss getan werden, da alles für zu tun. Die Luftfilter zum Beispiel. Seit einem Jahr gab es die Debatte, lasst uns Luftfilter in Schulen einbauen. Dann hieß es, das geht nicht. Ach nee, wer soll das denn finanzieren? Und das ist zu teuer. Von der Bundesebene kam, da sind die Länder für zuständig. Wir haben doch ganz pragmatisch in dieser Corona-Situation auch gesehen, wenn Not am Mann ist, wenn Not an der Frau ist, da muss man pragmatisch denken. So hat zum Beispiel die Bundeswehr in Impfzentren ausgeholfen, um die Logistik zu klären. Ich hatte vorgeschlagen, das THW zum Beispiel hatte da auch Gespräche, könnte an die Schulen kommen und Luftfilter mit einbauen. Und dass das nicht getan wurde, liegt ja nicht daran, dass wir nicht die guten Ideen haben, sondern dass es keine Priorität hatte. Dass in der Bundesregierung die Frage von Kindern, von Schule keine Priorität hat. Und das ist genau das, was ich im Buch beschreibe und was mich auch antreibt für eine nächste Regierung. Schulpolitik ist aus guten Gründen in unserem Land eine föderale Frage. Aber das Recht von Kindern darauf, das ist ein Menschenrecht, gute Bildung zu erhalten, gerade nach so einer Corona-Situation unterstützt zu werden, und das jetzt zu Ihrer Frage nochmal auch mit der Finanzierung. Deswegen bin ich tief davon überzeugt, der Bund muss zusätzlich in die Finanzierung mit einsteigen von Schulen, sei es jetzt mit Corona, alles, was es jetzt an aufzuholen gibt, aber auch in Zukunft, gerade Grundschulen, gerade Schulen in Gebieten, wo es auch niedrige Einkommen gibt, stärker zu unterstützen. Das heißt, zum Beispiel bei der Ganztagsausbau mit Geld dauerhaft in die Finanzierung einzusteigen. Und dann ist die Frage, wer soll das finanzieren? Wir haben da unterschiedliche Vorschläge gemacht. Zum einen mit Blick auf die Bundesebene die Schuldenbremse durch eine Investitionsregel zu erweitern, auch im Grundgesetz. Zum anderen mit Blick auf die Länder, weil das ja auch viel Länderpolitik ist, die Vermögenssteuer, die wir in Deutschland ja schon mal hatten, gemeinsam mit den Ländern zu reaktivieren, um gerade im Bildungsbereich das, was wir besser machen können, in Zukunft wirklich gemeinsam zu finanzieren.
Auch Ihre Mitkonkurrenten ums Kanzleramt sprechen ja von Investitionen. Wie wollen Sie denn sichergehen, dass diese Investitionen auch wirklich durchgeführt werden? Weil das ist ja das eigentliche Problem, dass die Mittel mitunter gar nicht abgerufen werden. Wie wollen Sie das Problem angehen?
Indem man erstmal redlich ist. Und das verwundert mich gerade mit Blick auch auf die Position der Union an dieser Stelle sehr, so zu tun, als wären gute Krankenhäuser, gute Schulen oder auch Schwimmbäder, die in Deutschland in den letzten Jahren geschlossen werden, als fallen diese guten Orte alle so vom Himmel. Sondern man muss das natürlich finanzieren. Das heißt, man braucht auch Finanzierungskonzepte. Und da ist der eine Bereich, klar zu priorisieren, welche Mittel gehen in diese Richtung oder in Infrastrukturprojekte. Unser Vorschlag zu sagen, das lohnt sich ja, wenn wir in gute Infrastruktur investieren. Deswegen können wir zu einer Zeit, wo wir Niedrigzinsen haben, auch Kredite aufnehmen. Und auf der anderen Seite den Punkt, den Sie mit angesprochen haben. Wir haben einen Investitionsstau gerade in den Kommunen, also da, wo eigentlich das Leben spielt, direkt vor Ort, in Kleinstädten, in Dörfern, in Großstädten, diese Mittel dann auch abzurufen. Das heißt, wir müssen hier entbürokratisieren, wenn wir nochmal auf den Bildungspunkt gehen zum Beispiel. Das heißt, dass jede Schule aus meiner Sicht ihr eigenes Budget bekommen sollte und damit die Dinge, die jetzt anstehen, wirklich umsetzen sollen könnte. Und nicht wie beim Digitalpakt, da muss man erst auf die anderen Schulen vor Ort warten und da braucht es noch die Genehmigung, sondern dass diese Mittel dann auch entsprechend abfließen. Plus, wir müssen bei den Planungen vorankommen und die zusätzlichen Planungsstellen, die es braucht, durch eine Koordinierung auch auf Bundeszusammenarbeit gemeinsam stärken.
Kommen wir nochmal genau zur Finanzierung. Also der Plan der Grünen sieht ja vor, eine Vermögenssteuer einzuführen und den Spitzensteuersatz anzuheben. Das ist ja explizit was beispielsweise jetzt mit der CDU, aber auch mit der FDP schwierig würde. Schränkt das die Koalitionsoptionen nicht extrem ein oder wären das Punkte, die letztlich doch Verhandlungsmasse auch für Sie sind?
Ja, ich bin mal gespannt, ob bei denen nicht noch der Groschen irgendwann fällt, dass wenn man Menschen in unserem Land verspricht und aus meiner Sicht zu Recht ja sogar in der Pflicht ist zu sagen, nach dieser Corona-Situation haben wir verstanden, dass die Situation in den Krankenhäusern bei Pflegeeinrichtungen in Zukunft nicht mehr auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen werden kann. Dann kann man nicht so sagen, ja, aber wie wir das in Zukunft besser machen sollen, dafür haben wir keine Lösung. Und deswegen schlagen wir sehr konkret vor, gerade im Gesundheitsbereich, das Vorsorgeelement zu stärken, dass Krankenhäuser nicht schauen müssen, okay, wenn die Betten nicht belegt sind, dann haben wir hier aber Probleme, sondern dass wir eine Vorsorgekomponente mit einbeziehen. Und darüber müssen wir reden, welche zusätzlichen Einnahmen haben wir. Das Gegenteil, wenn die Union jetzt sagt, sie will keine Steuererhöhung, wenn wir aber mehr für Kitas, Schulen, Gesundheitsversorgung ausgeben wollen, das hieße ja Kürzung. Und bei wem soll dann bitte aus Sicht der Union gekürzt werden? Diese Frage muss die Union im Wahlkampf beantworten. Wir haben da eine klare Antwort drauf mit Blick auf die Erhöhung des Spitzensteuersatzes, mit Blick auf eine Möglichkeit zur Vermögensbesteuerung, dies wieder einzuführen und die Schuldenbremse zu erweitern durch eine Investitionsregel, um dann, und zwar nicht nur bei den Krankenhäusern zu bleiben, wo wir bei den Kindern waren, zum Beispiel auch dafür zu sorgen mit einer Kindergrundsicherung, dass in unserem reichen Industrieland nicht mehr jedes fünfte Kind in Armut lebt.
Das heißt, die Punkte sind für Sie nicht Verhandlungsmasse. Das ist für Sie ganz klar. Es muss eine Vermögenssteuer geben und es muss die Anhebung des Spitzensteuersatzes geben.
Na, es muss Verbesserungen für Kinder, für Gesundheitseinrichtungen, aber auch für Glasfaserausbau, Digitalisierung. Das ist ja noch so ein großes Thema, wo deutlich geworden ist, wir verlieren auch wirtschaftlich den Anschluss in der Welt, wenn wir hier nicht endlich vorankommen. Und der Wahlkampf hat ja gerade erst begonnen. Deswegen bin ich sehr gespannt, ob die Union ihre Position da so halten kann, so zu tun, als fällt das Geld vom Himmel. Oder sie muss halt deutlich sagen, sie will kürzen bei sozialen Leistungen. Und da mache ich definitiv nicht mit. Aber es gibt ja in der Union auch schon die Ersten, die sagen, na gut, also mit Blick auf gerade die Schuldenbremse, da sollten wir noch mal reden. Also das wird ein spannender Wahlkampf, wenn wir, und ich glaube, das ist das Wichtige, wirklich über die großen Zukunftsfragen in den nächsten Monaten jetzt auch diskutieren und uns nicht gegenseitig irgendwie Hass und Hetze überziehen.
Gehen wir noch mal auf den zentralen Punkt ein, Schutz des Klimas, wo auf dem Parteitag ja das so verknüpft wurde, zu sagen, Schutz des Klimas bedeutet auch mehr Freiheit. Gehört nicht aber auch zur Wahrheit dazu, dass es so ein Rundum-Sorglos-Paket in der Freiheit einfach nicht geben kann und dass man schon auch ganz klar sagen muss, wenn wir wirklich jetzt was tun wollen, dann wird es zu spürbaren Veränderungen und auch zu Einschränkungen kommen müssen.
Natürlich wird es zu Veränderungen kommen, aber das ist so der Lauf der Geschichte. Ich meine, jeder Mensch verändert sich in seinem Leben. Unser Land, unsere Gesellschaft hat sich immer wieder verändert. Und wir standen als Gesellschaft ja immer wieder vor Momenten, wo es Richtungsentscheidungen gab. Natürlich die größte nach dem verheerenden Zweiten Weltkrieg mit der deutschen Schuld, die wir nach wie vor in uns tragen und unserer Verantwortung. Aber dann der Anspruch, es in Zukunft gemeinsam besser zu machen. Und zwar im Herzen Europas, mit unseren europäischen Nachbarn ein gemeinsames Europa zu bauen. Die Wiedervereinigung, die friedliche Revolution, all das waren ja immer wieder Umbrüche, was Neues zu gehen und was Neues entsprechend auch anzufangen. Und so stehen wir jetzt vor einer wirklich neuen Dekade. Klimaneutralität ist die Aufgabe unserer Generation. Und zwar nicht nur, um den Planeten zu retten, nicht nur, um die Zukunft unserer Kinder zu retten, sondern gerade um als Wirtschaftsnation. Wir waren immer, unser Wohlstand basiert darauf, dass wir führend waren bei den Produkten der Zukunft. Und an dieser entscheidenden Stelle stehen wir jetzt. Und das ist mein Anspruch zu sagen, bei dem Pfad der Klimaneutralität vorne mit dabei zu sein, um Arbeitsplätze und Wohlstand hier zu sichern. Und ja, wenn man nicht weiß, wie der Arbeitsplatz der Zukunft aussieht, dann ist es natürlich was, ist ja immer, wenn man auch einen neuen Job anfängt, dann ist man erst immer mal so und denkt, wie wird das in Zukunft sein? Und deswegen ist mir so wichtig, dass wir ehrlich sind, dass wir ehrlich sagen, wie werden die Arbeitsplätze aussehen? Bis wann können wir noch weiter im Verbrennungsmotor bei den Autos bleiben? Diese Planungssicherheit zu geben, zu sagen, okay, wir sind jetzt ja im 2021, und aus meiner Sicht 2030 sollten wir dann emissionsfreie Autos auf den Markt zu bringen. Das heißt, wir haben 9 Jahre gemeinsam, um das umzubauen, mit den Betriebsräten, mit den Unternehmen vor Ort. Und ich glaube, wer nicht ehrlich darüber redet, um welche Jahre wir jetzt sprechen, der streut den Menschen Sand in die Augen. Und genau das will ich nicht, sondern gemeinsam mit den Menschen diesen Weg, der vor uns liegt, zu gehen.
Und nichtsdestotrotz haben Sie natürlich auch den Spagat, auf der einen Seite neue Wählergruppen erschließen zu wollen und die Grünen als Partei der Mitte positionieren zu wollen und, so wie Sie es sagen, keinen Sand in die Augen streuen zu wollen und klare Ansagen zu machen. Wenn wir das jetzt wollen, dann wird es die und die Einschränkungen geben müssen. Jetzt ist ja gerade so bei den jungen Grünen oder bei Fridays for Future auch manchmal so die Haltung, das 1,5-Grad-Ziel, mit dem kann man keine Kompromisse eingehen, besorgt Sie das manchmal, dass Sie im Wahlkampf möglicherweise genau diese Gruppen auch verlieren könnten, wenn Sie zu sehr darauf setzen, als Partei der Mitte wahrgenommen werden zu wollen?
Nein, nicht indem man ehrlich und respektvoll miteinander in den Diskurs tritt. Und wir hatten das ja auch auf unserem Parteitag und davon lebt unsere Partei, von unterschiedlichen Blickrichtungen Diskussionen zu führen. Und wir hatten ja zum Beispiel diese Abstimmung über den CO2-Preis, wo Jakob Blasel als jemand, der bei Fridays for Future ja sehr aktiv ist, gesagt hat, er schlägt vor, dass der CO2-Preis höher sein sollte. Und wir haben als Bundesvorstand gesagt, wir haben große Sorge, dass das dann sozial gerecht nicht abgefedert werden kann. Und deswegen haben wir einen Dreiklang an Maßnahmen vorgeschlagen. Aber das heißt ja nicht, dass man jetzt nicht mehr gemeinsam redet, sondern dass man gemeinsam schaut, wie können wir diesen Pfad der Klimaneutralität am besten in einer Gesellschaft gehen. Und so viele junge Leute, und es ist ja nicht erst seit gestern, sondern seit Jahren, sagen ja, Mensch, ihr seid die Politik, ihr seid die Erwachsenen, ihr müsst jetzt endlich die Dinge in die Hand nehmen. Und genau das ist mein Anspruch, aus einer Verantwortung heraus, die Dinge jetzt wirklich besser zu machen. Und ja, ich möchte, dass meine beiden Töchter, wenn sie so alt sind wie ich in Zukunft, dass sie in einem Land leben, wo wir stolz sagen können, wir haben das mit der Klimakrise noch in den Griff bekommen und auf dem Weg dahin. Und das ist ja die große Chance beim Klimaschutz, haben wir dafür gesorgt, dass die Luft sauberer geworden geworden ist, dass es in Städten leiser geworden ist, weil das, was an Lautstärke sonst da ist. Wir haben ganz neue Technologien und Produkte erfunden. Beim Wasserstoff sind wir erst am Anfang. Das ist eine Riesenchance für unser Land.
Bleiben wir vielleicht mal bei den Produkten, weil Deutschland als Exportnation natürlich auch von dem Miteinander mit anderen Staaten lebt und auch darauf angewiesen ist. In der Außenpolitik sagen Sie, Sie wollen auf Dialog und Härte setzen. Wenn man sich jetzt beispielsweise vorstellt, Sie wären Kanzlerin, würden Sie sagen, Menschenrechte sind im Zweifel dann wichtiger als Wirtschaftsinteressen? Und das würden Sie gegenüber dem BDI-Präsidenten so vertreten, wenn der zu Ihnen ins Büro käme?
Es ist kein Entweder-Oder und es ist kein Schwarz oder Weiß, weil wenn wir zum Beispiel...
Kein Entweder-Oder, aber ein wichtiger. Wären die im Zweifel wichtiger?
Menschenrechte spielen eine zentrale Rolle. Wir sind eine Werteunion. In unserem Grundgesetz steht als Leitlinie die Würde des Menschen und die Würde des Menschen bei uns, aber auch ganz klar verankert, gerade aus unserer Geschichte, unsere internationale und europäische Verantwortung. Und deswegen ist es für mich so wichtig, dass gerade wenn wir mit Blick auf China zum Beispiel, ja, wo wir natürlich als Industrieland Wirtschaftsverbindungen zu haben. Weil es ist natürlich ein wachsender Markt, ist, dass man nicht sagt, okay, wir schauen jetzt nur auf den wirtschaftlichen Aspekt, sondern dass man sehr, sehr deutlich macht, Zwangsarbeit, die dort stattfindet, die Situation der Uiguren, das lässt uns nicht kalt. Und wir sind als Europäer einer der größten Binnenmärkte weltweit. Wir haben Produkte auf unserem Markt und da kann man sehr deutlich sagen, Produkte auf Zwangsarbeit kommen nicht auf dem europäischen Markt. Da setzt man klare Standards, hat eine klare Haltung. Und deswegen ist das kein Entweder-Oder. Und wir haben eine Verantwortung, gerade als liberale Demokratien, unsere Werte in einem Wettlauf der Systeme auch offensiv zu verteidigen.
Das würde ja gleichzeitig bedeuten, wenn Sie jetzt sagen, bestimmte Produkte kommen dann nicht mehr auf den europäischen Markt oder den deutschen Markt, dass auch das würde ja dazu führen, dass Dinge erstmal teurer würden. Das muss man ja dann auch ganz klar sagen.
Also auf den europäischen Markt, weil wir sind ja zum Glück in einem gemeinsamen europäischen Binnenmarkt und deswegen sind die großen Fragen unserer Zeit, gerade in der Außenpolitik auch nur europäisch anzugehen. Deutsche Außenpolitik ist immer eine europäische Außenpolitik und genauso ist für eine starke europäische Außenpolitik zentral, dass das größte Land sich aktiv daran beteiligt. Und das bedeutet... Ich halte nicht so viel davon zu sagen, dann wird automatisch alles teurer, wenn wir sagen, es wird einfach besser. Nehmen wir mal zum Beispiel Spielzeug, wurde auch viel in China produziert. Da gab es eine Riesendiskussion in der Vergangenheit darüber, krebserregende Stoffe in Kinderspielzeug. Gab es auch eine Kampagne damals, gerade von der Wirtschaft, oh, das geht aber nicht, dann sind wir nicht mehr wettbewerbsfähig. Ich meine, niemand vermisst, weder als Kleinkind noch als Vater oder Mutter, krebserregende Stoffe in Kinderspielzeug. Ganz im Gegenteil. Es ist toll, dass da ein Siegel drauf ist, dass man weiß, okay, hier bin ich sicher, wenn ich dieses Produkt kaufe. Und so ist es auch bei anderen Produkten, dass es ein Freiheitsgewinn ist in dem Sinne, ich muss hier nicht den ganzen Beipackzettel einmal durchschauen, wo wurde das denn genau produziert, um zu wissen, dass ich nicht Produkte aus Zwangsarbeit kaufe, sondern ich weiß, die kommen nicht auf den europäischen Markt oder ich weiß bei der Produktliste, okay, hier sind keine krebserregenden Stoffe drin und das ist ein Gewinn für unsere Gesellschaft und aus meiner Sicht kein Verlust. Plus, und das darf man auch bei der Frage wieder Kosten nicht vergessen, das stärkt natürlich auch die Produktion in Europa und auch in Deutschland. Dieses Prinzip, wir gehen allein dahin, wo es am günstigsten ist und der Preis regelt dann alles. Das ist uns ehrlich gesagt in dieser Pandemie ja auch wahnsinnig auf die Füße gefallen.
Das heißt, Ihnen schwebt vor, ein Stück weit die Globalisierung zurückzufahren und zu sagen, bestimmte Produkte sollten europäisch produziert werden.
Die Globalisierung fair und gerecht zu machen und die Umweltziele dabei im Einklang zu halten, weil ansonsten richten wir uns alle gemeinsam zugrunde. Und natürlich bei kritischen Gütern, das haben wir in der Pandemie erlebt, müssen wir sicherstellen, dass wir nicht nur von einem Produktionsstandort weltweit abhängig sind, sondern dass wir gerade im medizinischen Bereich eben auch nicht nur Forschungsstätten hier haben, sondern auch Produktionsstätten hier haben, weil da geht es dann auch wieder ja um Sicherheitsfragen, um die Absicherung unserer kritischen Infrastruktur.
Jetzt zeigt sich Russland beispielsweise bislang relativ unbeeindruckt davon, dass Deutschland oder Europa, also in Europa hieß es ja jetzt gestern zum Treffen von Biden und Putin, dass europäisch eigentlich eher von einer Abwärtsspirale gerade ausgegangen wird. Bislang zeigt sich Russland relativ unbeeindruckt davon. Wie haben Sie denn auf das Treffen zwischen Joe Biden und Wladimir Putin geguckt?
Dialog ist in der Außenpolitik zentral. Gerade wenn es schwierig wird, ist es absolut wichtig, dass man immer im Gespräch miteinander bleibt. Und deswegen ist ja auch die Rückkehr aus meiner Sicht der Botschafter zwischen den USA und Russland ein wichtiger Schritt. Aber das bedeutet ja nicht, deutlich zu machen auf der anderen Seite, wo es nach wie vor Differenzen gibt. Also jetzt in dem Fall zwischen den USA und Russland, aber auch zwischen Europa und Russland. Und wir müssen uns
das vormachen. Passiert das aus Ihrer Stelle genug? Also wenn Ihr Credo ist Dialog und Härte, Dialog haben wir gesehen. Ist es auch genug Härte aus Ihrer Sicht?
Ich gehe jetzt mal weg von den Amerikanern, weil die zum Beispiel mit Blick auf das, was ich ja stark kritisiere, diese Gaspipeline Nord Stream 2 eine klare Haltung haben, die auch sehr meiner Haltung entspricht. Wir können halt nicht darüber hinwegsehen, dass manche Dinge gerade von Seiten Russlands klar gegen die europäischen Interessen gerichtet sind. Und das ist eben diese Gaspipeline, die nämlich die Ukraine destabilisieren soll, direkt in unserer Nachbarschaft. Und die eine große, große Sorge für unsere osteuropäischen Freunde ist, die baltischen Staaten, aber eben auch Polen, die natürlich Sorge davor haben, was eigentlich mit ihrer Sicherheit ist. Und das darf Deutschland nicht egal sein, sondern wir haben hier eine gemeinsame Verantwortung. Und dass da von Seiten der deutschen Bundesregierung in den letzten Jahren immer gesagt wurde, auch das ist ein rein wirtschaftliches Projekt, damit haben wir gar nichts zu tun, das war wirklich fatal.
Also Sie sind ja wirklich ganz klar, positionieren Sie sich gegen dieses Projekt. Mit anderen Worten, wären Sie Kanzlerin, würden Sie dieses Projekt stoppen? Auch da drängt sich die Frage auf. Sie werden ja, egal wie es im September kommt, in einer Koalition, wenn Sie denn regieren können, werden Sie in einer Koalition regieren. Auch da mit dieser Aussage gegen Nord Stream 2 schränken Sie ja wiederum auch Koalitionen ein Stück weit aus, beispielsweise jetzt mit den Linken. Wie schätzen Sie das ein?
Ja, ich habe eine klare Haltung in der Außenpolitik und das bedeutet eben auch, die gemeinsamen europäischen Interessen im Blick zu haben. Und ich bin sehr gespannt, wie das andere Parteien für sich weiter definieren werden. Es gibt ja auch bei der Union nicht viele, aber einige kritische Stimmen mit Blick auf diese Pipeline. Die Frage ist, wie das jetzt in den nächsten Monaten noch mit der Pipeline weitergehen wird. Da steht auch noch eine Genehmigung nach wie vor aus. Auch da wird aus meiner Sicht immer etwas falsch die Darstellung gemacht. Das ist ja eigentlich alles in trockenen Tüchern. Es haben sich einzelne Akteure auch aus dem Projekt zurückgezogen, aus wirtschaftlicher Seite, weil offensichtlich auch klar ist, dass das nicht die beste Idee war. Also deswegen muss man sehen, wie sich das weiter entwickelt, auch bis September. Meine Haltung ist da sehr, sehr klar. Wir können nicht aus einem rein nationalen deutschen wirtschaftlichen Interesse so tun, als gehen uns die Interessen unserer europäischen Freunde und Nachbarn nicht an, weil auch das hat diese Pandemie für uns gezeigt. Wir schaffen die großen Herausforderungen unserer Zeit nur gemeinsam europäisch.
Wenn Sie sich so klar gegen dieses Projekt Nord Stream 2 positionieren und auch in anderen außenpolitischen Fragen erkennen lassen, dass Sie mit sehr viel Härte Punkte angehen wollen, wie blicken Sie auf die vergangenen Wochen und auf das, was jetzt noch vor Ihnen liegt? Glauben Sie, die schwersten Wochen liegen hinter Ihnen oder glauben Sie, die schwersten Wochen bis zur Wahl liegen noch vor Ihnen, wenn man jetzt beispielsweise an Desinformationskampagnen denkt oder an gezielte Einflussnahme auf diesen Wahlkampf?
Wahlkampf ist immer so, dass es mal auf und mal ab geht und der Wahlkampf hat gerade erst begonnen und wir sind in einer einmaligen historischen Situation, dass wir vor einer Bundestagswahl stehen, wo alles möglich ist, weil es eben keinen amtierenden Kanzler oder keine amtierende Kanzlerin mehr gibt. Es geht um große Zukunftsfragen unserer Zeit. Wie schaffen wir einen klimagerechten Wohlstand? Wie schaffen wir es, dass wirklich die Menschen im Mittelpunkt von Politik stehen? Und da ist klar, dass leidenschaftlich gekämpft wird. Aber ich glaube, gerade die USA haben uns in den letzten Jahren auch gezeigt, wie wichtig es ist, dass demokratische Parteien im gegenseitigen Respekt und mit Anstand miteinander streiten und es nicht zu einer Spaltung in der Gesellschaft kommt und vor allen Dingen, dass Hass und Hetze keinen Platz haben und dass der Wahlkampf, der hier geführt wird, nicht mit Informationen oder Fake News oder mit Hackangriffen aus dem Ausland betrieben werden soll. Und hier stehen wir alle als demokratische Parteien gemeinsam in der Verantwortung, wirklich im Fairplay, um die besten Lösungen für dieses Land zu ringen.
In Ihrem Buch schreiben Sie, Deutschland brauche eine Politik mit Weitsicht. Würden Sie für sich in Anspruch nehmen, dass Sie mehr Weitsicht haben als beispielsweise Angela Merkel?
Mir geht es überhaupt nicht darum zu sagen, wie war es in der Vergangenheit, sondern jetzt geht es darum, die Zukunft zu gestalten. Wir stehen vor einem neuen Zeitalter. Ich kann mich noch selber daran erinnern, vor gut 5 Jahren auf der Pariser Klimakonferenz, also all das, was wir gerade diskutieren, klimaneutralen Stahl herzustellen, zu sagen, Mensch, das sichert doch erst den Industriestandort Deutschland. Das war vor ein paar Jahren, standen wir Grünen da noch ganz alleine. Und jetzt sagen alle, oh ja, das müssen wir gemeinsam angehen. Und deswegen will ich, dass wir diese Chance ergreifen und sagen, so viel ist machbar, wenn wir klar unsere Ziele definieren und von dahin dann zurückrechnen und sagen, was müssen wir jetzt im Hier und Heute angehen, damit es dann wirklich auch in Zukunft besser wird und nicht, man wie jetzt im Corona-Jahr, um darauf nochmal zurückzukommen, immer sagen, nach jeden Schulferien wird es dann besser, aber die Schulferien hat man nicht genutzt, sondern wir müssen die Chance und Möglichkeit, die sich jetzt eröffnet, auch gerade international für eine neue internationale Zusammenarbeit für Klimagerechtigkeit gemeinsam nutzen.
Ausgehend von Ihrem Wahlkampfmotto, von dem Motto, mit dem Sie reingehen, mit dem Wahlprogramm Deutschland, alles ist drin. Kurze, knappe Antwort zum Schluss. Bezogen auf die Fußball-EM, was ist für Deutschland drin? Sie haben selbst mal Fußball gespielt.
Man muss sich jetzt ordentlich anstrengen, dass da noch alles drin ist. Aber wie heißt es so schön im Fußball? Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Also ja, auch da ist noch vieles, vieles drin.
Danke, Frau Baerbock, danke für dieses Gespräch. Danke Ihnen fürs Zusehen. Tschüss aus Berlin.
Dankeschön.